Leseschwäche präsentiert Alliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, oder Ave.
Hallo Frank. Ave Alexandrius. Frank. Alexandrius, Ave Alexandrius.
Ave Frankus.
Was bist du? Sextus? Quintus?
Schwanzus Longus?
Na, wir sind doch
ein jugendlicher Podcast.
Wir sind ein jugendlicher Podcast. Ach, mein Rücken.
Ja, sehr ja. Gut. Ja, heute reden wir über Römer.
Die Römer, die Spinnen, die Römer, genau. Um nochmal auf unseren Titel zu kommen, ja, genau. Ja, quasi Römer, ne? Also, richtig Römer sind es ja nicht.
Nee, aber in meinem Kopf sehen sie so aus wie Römer. Also so wie die Klischee-Römer, wie in Gladiator oder so.
Okay, ja. Ja, wir reden heute, genau, The Will of the Many, deutscher Titel pending, ne? Der Wille der Vielen?
Ja, das hat der Translator rausgehauen.
Ja, quasi The Will of the Many. Eigentlich hätte das Buch auch ganz gut gepasst in unsere Schulen, Zauberschulen-Folge irgendwo.
Ja, aber können wir gleich noch drüber reden, ja.
Genau. Genau, von James, und da musst du mir sagen, wie sprichst du seinen Nachnamen aus? Weil ich habe zwei verschiedene Aussprachen gehört. Ich frage mich, welche richtig ist. So.
Eislington?
Eislington, ich habe aber auch Eilington gehört.
Ich weiß nicht, das ist Australier. Ich habe keine Ahnung, wie in Australien den Namen aussprechen würde.
Sehr britisch wahrscheinlich.
Sehr gut.
James Eilington.
Na. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Wir sind ja hier in Deutschland, also heißt der James Eislington.
Ja, da heißt der Peter Schmidt.
Ist das vierte Buch von dem, der hat vorher schon eine Trilogie rausgeballert.
Genau.
Die ich auch noch nicht gelesen habe, aber wo ich jetzt auf jeden Fall Interesse dran habe, das ist die Lycanus-Trilogie.
Genau, klingt so ein bisschen, als wenn es um Wölfe geht. Ich weiß nicht, wieso ich da dran denke, aber ich hab nichts drüber gelesen.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es auch noch nicht.
Genau, hier, das ist das erste Buch der The Hierarchy Trilogie. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich.
Ich gehe von
Fantasy, ja. Alles ist eine Trilogie im Fantasy. Wenn es keine Trilogie ist, sind es zwei Trilogien.
Oder 14 Bücher einfach.
Ja, oder genau. Oder Leute kommen nicht zum Ende und schreiben die Bücher nicht zu Ende. Das haben wir auch, ne? Also, und ist 2023 rausgekommen, also noch recht frisch, muss man sagen, so im Mai.
Ja, ein Jahr und ein bisschen alt.
Genau.
Soll gibt aber noch keine Andeutung, dass es überhaupt mal in Deutsch rauskommt. Also, falls euch das interessiert, müsst ihr das, wenn, halt auf Englisch bis jetzt nur kaufen.
Genau, wenn ihr diese Folge dann irgendwann in der Zukunft hört, wenn es dann doch mal auf Deutsch rausgekommen ist oder sowas. Wir versuchen, die Namen alle ziemlich deutsch auszusprechen. Ne? Also,
versuchen.
Aber es ist halt immer... Wir haben schon mehrfach drüber geredet und werden das wahrscheinlich auch noch häufiger irgendwie ansprechen. Es ist halt immer echt schade, dass so echt gute Sachen so irgendwie gar keine Anstalten gemacht werden, das im Deutschen zu übersetzen. Weil, keine Ahnung, der Fantasy-Markt in Deutschland irgendwie was anderes will oder die Verleger denken, dass der was anderes will.
Ich weiß nicht, ich glaube, hat das nicht auch immer ein bisschen immer damit zu tun, wie erfolgreich das ist?
Wenn ich mir die Bewertung angucke oder sowas und wie viele Bewertungen es hat und wie gut die Bewertungen sind, sollten das schon eine Menge gelesen haben eigentlich.
Ja, aber gut, ist dann natürlich die Frage, ob das irgendjemand, der bei einem Verlag ist, in Deutschland das gelesen hat.
So wie ich das hier aber sehe, ist das ja auch kein großer Publisher, sondern auch so ein bisschen Gallery oder Saga Press ist jetzt auch nicht so der Riesenverlag, wo das Buch rauskommt.
Aber ich meine, die Chance besteht, weil die erste Trilogie gibt es auf Deutsch.
Genau. Dann ist meistens die Hoffnung, dass auf jeden Fall ein Vertrag existiert mit dem Autor oder mit der Autorin, dass es da vielleicht auch die zukünftigen Bücher mit einschließt und dann halt auch auf Deutsch rauskommen. Ist aber trotzdem keine Garantie. Ja. Das Buch hatte ich irgendwann mal vorgeschlagen, glaube ich. Ich hatte viel davon gehört und dann...
Du hattest das erwähnt, dass du das eigentlich noch lesen wolltest für unsere Zauberschulen-Folge, hast es dann aber nicht gemacht.
Ja.
Oder bist halt nicht dazu gekommen, sagen wir eher so. Und das hat mich dann auch interessiert und dann habe ich es irgendwann gelesen und dann hast du es, glaube ich, auch danach aufgegessen.
Aufgegessen. Ein Buch. Ja. Ja. Wo sollen wir anfangen?
Ich glaube, wir können ja erstmal irgendwie sagen, also es ist natürlich eine fiktive Welt, weil es halt ein Fantasy-Buch ist. Würde ich jetzt mal so sagen.
Ist es ein Fantasy-Buch?
Ja, weiß ich nicht. Das wäre ja schon fast Spoiler-Territorium. Deswegen sage ich das ja so. Das ist halt, es wird ja, als Fantasy-Buch verkauft.
Ja.
Und es hat Ähnlichkeiten mit dem Römischen Reich, als es in voller Blüte stand, so ein bisschen.
Ja.
Nur, dass hier halt dann, ups, Kari, ein Hund kommt von der Seite, dass es hier natürlich Magie gibt und der eigentlich auch ein sehr schönes Magiesystem hier benutzt, wo je höher du stehst, umso mehr Willen bekommst du von den Unterstehenden und so kräftiger bist du oder kannst du halt sein. Das heißt, du hast theoretisch übermenschliche Kräfte, kannst super stark sein oder es kann sich auch irgendwie anders ja, wie kann das, warte. Ja, weiß ich nicht, richtig zaubern? Tut er denn richtig zaubern?
So viel ja, eigentlich. Doch, kann ich. Doch, ja. Doch. Teilweise tun das schon die Leute. Also es ist so irgendwie ein System, was halt so, deswegen eben Sixtus, Quintus und sowas, ne? Fünfter, Pyramide. Sechster, wie eine Pyramide aufgebaut und jeder von dieser, von diesem System muss halt einen Teil seines Willens abgeben, deswegen auch The Will of the Many. Und das potenziert sich dann nach oben. Also, ne? Also die Untersten haben keinen, die dann unter einem stehen. Dann hast du einen darüber, der kriegt dann von zum Beispiel 8 Leuten oder so, keine Ahnung, oder von 16. Irgendwo hatten sie es auch gesagt im Buch, wie viele Leute das ungefähr sind. Und dann geht das halt hoch und der oberste Chef des Ganzen, der kriegt dann super viel. Ne? Also, und die können aber diese Kraft nicht nur für körperliche Kraft einsetzen, sondern halt auch, um Dinge zu bewegen, um zu zaubern auch wirklich, also so Sachen zu manipulieren und teilweise kommen ja auch wirklich Zaubersprüche vor, so, ne, also.
Ja, wobei mir das jetzt nicht so, es kam mir jetzt nicht so Harry Potter-mäßig vor oder so Dungeons and Dragons-mäßig, Fireball oder sowas, sondern, ja, sondern irgendwie halt, dass das dann halt aus dem Inneren passiert und die Leute das halt einfach machen können, weil sie halt diesen Willen in sich aufgenommen haben.
Genau. Ja. Aber es gibt ja halt so zum Beispiel eine Szene, so eine Szene, wo sehr viele Leute sterben oder sowas, das hat ja eher so ein bisschen schon was von einer Beschwörung so irgendwo.
Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt irgendwie ein sehr cooles Magiesystem, was der, finde ich, benutzt, aber gleichzeitig auch ein bisschen verwirrend, finde ich, das in dem Buch, weil du kriegst jetzt nicht direkt so harte Fakten, sondern das entwickelt sich so ein bisschen. Und unser Hauptcharakter, Viz, der weigert sich ja auch, seinen Willen abzugeben. Und anscheinend geht das auch.
Ja, es gibt irgendwie so, deswegen war auch die Frage von mir, es ist ja nicht so ganz reiner Fantasy, sondern es hat auch so ein bisschen dystopischen Gedanken. Ne? Also die Welt, in der die leben, ist irgendwann vor 300-400 Jahren untergegangen. Und durch eine Katastrophe irgendwie. Ne? Also man weiß nicht genau, was diese Katastrophe war. Und es gibt diese Überbleibsel aus dieser Katastrophe, wo du anscheinend diesen Willenstransfer dann machen kannst an diesen Artefakten davon. Und das ist so der Punkt, wo so ein bisschen die Fundstücke aus der Welt davor halt dann noch helfen, dass sie, wie sie ihr System aufgebaut haben. Also es gibt dieses Katanen Empire, was wir jetzt haben.
Und das ist quasi das ja, die ganze das Welt ja diese Republik beziehungsweise diese Hierarchie, die dann ja eigentlich die Welt jetzt kontrolliert. Und die sind genau halt wie das römische Reich, als sie in ihrer Blüte standen. Ja, dann gut, und das hatten wir ja. Und dann dieses Magiesystem ist ja dann auch gleichzeitig das Klassensystem, womit sie alle Menschen kontrollieren.
Genau, richtig. Genau. Und du kannst dich halt entscheiden, nicht zu diesen Artefakten zu gehen und dann deinen Willen nicht zu teilen, sodass du nicht Teil dieses Systems wirst. Und es hat anscheinend noch Implikationen. In dem Buch wird viel angedeutet, aber es bleibt noch viel, viel offen in Bezug auf wie jetzt alles eigentlich funktioniert. Generell, so von vorne weg, wie hat das Buch gefallen?
Eigentlich genau wie, Gott, wie hieß das von Mark Lawrence, das erste Buch?
The Book That Broke the World? No.
Nee, das ist das zweite
Buch. The Book That Wouldn't Burn.
Ja, The Book That Wouldn't Burn. Eigentlich sehe ich, das ist für mich komplett gleich. Ich finde, 3/4 des Buches richtig, richtig toll, hat mir richtig viel Spaß gemacht, war voll drin. Und die letzten 100 Seiten haben mir nicht so gut gefallen, wie halt bei The Book That Wouldn't Burn, weil es dann irgendwie für mich so relativ schnell zum Ende gekommen ist. Also wenn ich das jetzt in Sternen oder was auch immer ausdrücken müsste, 4 von 5.
Ja. Für mich war es 5 von 5. Ich scheine ja weniger Probleme mit solchen gerushten Sachen am Ende. Es wurde am Ende ein bisschen, sagen wir mal, unübersichtlich, chaotisch, ne? Also, aber es macht halt, das Ende ist cool, so wie es dargestellt wird. Man ist am Ende sehr verwirrt, was passiert. Und aber ich finde halt so, was das für mich das Buch eine 5 von 5 macht, ist so, erstens, die Welt ist gut beschrieben. Also es ist eine sehr lebens-, also du kriegst die Welt gut mit. Ich finde, die Einführung der Charaktere ist gut. Und die Entwicklung der der Verhältnisse zwischen den Charakteren, ne? Also wie unser Hauptcharakter Viz, ne? Viz Thelymus.
Ja, später Thelymus, erstmal nur Viz, ja.
Ja, Viz, genau. Der eigentlich auch einen anderen Namen hat, aber das wird in der Geschichte noch weiter erklärt. Wie er so quasi, er ist ja am Anfang eher so einer, der in einem Orphanage, deutsches Wort.
Kinderheim.
Kinderheim wohnt, ne? Aber schon relativ alt ist. Also er hat keine Eltern mehr und kämpft sich so durch. Er arbeitet ja auch in diesem Gefängnis am Anfang, was ja eigentlich so die Variante des Gefängnisses ist, wo sie Leute in so Maschinen spannen, um ihnen auch die Kraft dann auszusaugen. Ne? Und
das ist auch das erste Kapitel oder so ist das und das fand ich schon super krass.
Ja, und aber er ist ja dann trotzdem noch in diesem Kinderheim, aber er so nebenbei verdient er sich auch noch Geld damit, indem er halt so gladiatorenmäßig kämpft in so Untergrundorganisationen, so Fight Club-mäßig, weißt du so?
Ja.
Wo er dann gegen andere Leute antritt und Leute darauf wetten können, wer gewinnt oder wer nicht gewinnt. Und ja, deswegen, und von da entwickeln wir uns immer weiter. Er wird halt immer wieder, also das Schöne fand ich, fand es nicht irgendwie so künstlich, wie sich das entwickelt hat bei ihm. Also er hat schon manchmal ein bisschen viel Glück. Aber was ich bei ihm mag, er passt sich immer gut an die Situation an und überdenkt auch immer seine eigenen Aktionen. Also er ist ein sehr selbstkritischer Charakter und dann lernt er ja immer mehr Leute kennen, dann halt auch aus dieser Schule, wo er nachher ist. Und ich finde so dieses Zwischenmenschliche wird mega gut beschrieben. Also es ist nachvollziehbar. Im Positiven wie auch im Negativen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, was der auch noch, der Autor super stark macht, ist, dass du einfach nicht wirklich vorausahnen kannst, was passiert.
Ja.
Weil er benutzt, finde ich, schon am Anfang häufig so Tropes, die ich eigentlich blöd finde. Aber er geht irgendwie ganz geschickt mit denen um. Und das hast du ja damit Viz, weil Viz ist im Kinderheim. Keiner möchte ihn adoptieren. Das ist erstmal so, dass du kriegst. Dann arbeitet er in diesem Gefängnis, wo ich denke, okay, krass. Und dann kommt er aber abends, um Geld zu verdienen, prügelt er sich noch im Kolosseum sozusagen. Und das fand ich irgendwie schon so, okay, du bist halt schon so der harte Hauptcharakter. Auch wenn du noch sehr jung bist. Und das fand ich so ein bisschen tropisch. Und auch der Plot, der sich dann halt so später entwickelt. Ich meine, irgendwann müssen wir hier auch, glaube ich, so einen kleinen Cut machen und sagen, man sollte das Buch lesen, weil manche Sachen sind sonst blöd, wenn man die erfährt. Außer wir können irgendwie drum rumreden, da bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Versuchen wir es.
Ja. Und, aber, ja. Warte, nee, das, so, Punkt. Aber ich finde, der geht halt wirklich schön damit um, weil du das auch meintest, der Hauptcharakter, der ist so sehr eigen. Und der wird dann in, sag ich mal, das steht, glaube ich, auch auf dem Buchcover, der wird eigentlich wie in so einen Racheplot reingezogen, wo du dir normalerweise denkst, wenn das jetzt so tropisch bleiben würde, ja, okay, der hat jetzt auch dieses Ziel, Rache zu nehmen, aber unser Hauptcharakter hat eigene Ziele.
Ja. Und
du bist dir in dem Buch die ganze Zeit nicht sicher, wer nutzt wen jetzt irgendwie aus. Und das finde ich, das wird auch richtig meisterlich in der Story so vorangetrieben. Und auch bei allen neuen Charakteren, die haben irgendwie alle so einen eigenen Weg, den die gehen wollen, was ich sehr schön fand. Dadurch hat das nicht gefühlt, okay, der lernt jetzt diesen Typen in der Schule kennen und freundet sich mit dem an, weil der ist auch so ein Versager, weißt du, so wie aller Harry Potter. Das kommt dir erst so vor, aber dann merkst du so, okay, diese Nebencharaktere, die haben aber ihre eigenen Wege, wo sie hinwollen in ihrem Leben sozusagen in der Geschichte. Und das finde ich super stark. Und das macht auch richtig viel Spaß, weil du so eigentlich nie weißt, sind das jetzt Freunde, sind das nicht Freunde? So ist das nur oberflächlich, sind sie tiefer? In so, weiß nicht, wir reden heute wirklich schwer, furchtbar. Sind sie so
braucht man nicht im Podcast.
Ja, ich weiß. Er ist halt manchmal abends so, sind sie so wirklich innig befreundet und geben sie so alles für den anderen oder ist das halt alles nur gespielt?
Ja.
Das finde ich ist irgendwie schön. Dadurch bist du dir beim Lesen nie so wirklich sicher, was wird jetzt genau passieren.
Ja. Also was ich interessant fand oder sowas, du hast zwar diese Tropes oder sowas, aber er geht immer wirklich an diese Tropes anders ran. Du hast ja diesen Hauptcharakter, wo du sonst sagen würdest, ah, wir haben die Prophezeiung, er ist derjenige, der die Prophezeiung erfüllt oder sowas.
Ja, das meine ich
ja. Ja. Aber eigentlich ist sein Wille ja eigentlich nur nicht aufzufallen. Mhm. Ne? Also er will einfach nur durch die Welt irgendwie kommen. Er hat kein richtiges Ziel. Also du kriegst von Anfang an kein richtiges Ziel. Also sein einziges Ziel ist, er will nicht auffallen und er will weiterleben. So ist das, glaube ich, so sein Punkt. Und du hast kein großes Ziel, einen Racheplan von Anfang an, den er irgendwie machen will, sondern es ist eigentlich so, er wird da mehr mit reingezogen. Und du hast halt viel in dem Buch halt die Erwartung von Erwachsenen auf Jugendliche, die von den Jugendlichen halt auch ganz anders, die halt aber eigene Sachen haben, die manchmal auch konträr sind zu dem, was die Erwachsenen dann von denjenigen wollen. So, deswegen finde ich das ganz interessant.
Ja, das meine ich ja so ungefähr.
Ja, aber
das finde ich auch echt stark. Also das ist.
Ich meine, Wiss hat ja von Anfang an nicht geplant, irgendwie das alles umzuschmeißen und die alle zu besiegen oder sowas oder so. Das ist ja nicht so richtig sein Antrieb. So, er will ja eigentlich nur so.
Ja, er möchte halt überleben. Das ja, ist genau. Ja so sein Hauptziel. Und das, das finde ich ist aber auch irgendwie ja so das Lustige so beim Lesen, wenn du so merkst, ah, okay, ich meine, das ist halt auch relativ am Anfang. Es kommt natürlich, wie es kommt. Der nie adoptiert wurde, wird auf einmal adoptiert. Deswegen kommt der ja auch später in so eine Schule. So, das kann man, finde ich, verraten, das ist, weil das direkt am Anfang passiert. Und dann merkt er aber, der den adoptiert hat, der hat andere Pläne mit ihm, aber er halt auch andere Pläne als sein Ziehvater dann. Oder Stiefvater oder wie auch immer, Adoptivvater so rum.
Ja.
Und ja, das finde ich jetzt so cool. Und das hört aber in dem Buch einfach nicht auf.
Ja, genau. Du hast halt aber auch die Freunde von ihm, die dann auch in dieser Kasten, in diesem Hierarchiesystem, du hast auch Politik, die reinkommt, ne, wo dann halt quasi bestimmte Gruppierungen gegeneinander quasi irgendwelche Sachen planen und sowas. Also du hast ja auch dieses Pyramidensystem ist ja nochmal unterteilt. Ne? Du hast ja dann quasi die Kämpferpyramide, dann hast du nochmal die Glaubenspyramide, ne? Also die eher auf Religion und sowas aus sind und sowas. Und alles ist durchsetzt dann noch mit diesen Artefakten aus der alten Welt, wo man nicht ganz genau weiß, was passiert ist. Und diese Artefakte sind auch so, keiner weiß, was richtig passiert ist. Ne? Also man weiß, dass man sich davon eher fernhalten soll, aber es ist noch diese alte Welt, die mit reinkommt, wo halt irgendwie was Schlimmes passiert ist, dass irgendwie sehr viele, ich glaube, einer aus 20 oder einer aus 10 hat überlebt bei dieser bei dieser kataklysmischen Sache, die passiert ist. Aber man weiß nicht genau, was passiert ist dann zu dem Zeitpunkt.
Ja, könnte ja noch sein, dass man das alles herausfindet irgendwann.
Ja, ich vermute es, ne? Und wahrscheinlich wird es alles auch im Zusammenhang stehen für dem, was sie gerade machen. So. Und wahrscheinlich nutzen sie halt, also meine Vermutung ist, und das weißt du nach dem ersten Buch noch nicht, dass sie halt auch, wie sie ihre Leben leben und wie sie diese Dinge nutzen, hat wahrscheinlich noch einen anderen Effekt, den sie selber alle noch nicht wissen oder nur Eingeweihte wissen. Und deswegen das Ganze vielleicht auch dieses System von innen heraus schon verrottet ist. Oder? Also dass es da schon zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, also ich denke, da wird er sich auch so ein bisschen am Römischen Reich orientieren, wie das halt zerfallen ist. Und ich glaube, das wird so ein bisschen Inspiration sein, dass er das da auch so ein bisschen mit einbaut.
Weiß ich nicht, das Römische Reich ist wegen Hochmut oder zu weit, weil sie sich zu weit ausgeweitet haben, gestorben, ne? Oder das war, weil sie zu viel beherrscht haben, oder? Das war so das Ding.
Ist ja alles so ein bisschen.
Ja.
Ja, aber also ich meine, es ist ja auch, dass du hast ja dann im Römischen Reich die heimtückischen Leute gehabt, die Cäsar abgestochen haben, sowas als Beispiel. Weißt du, dass er sich so von sowas, denke ich mal, halt in irgendeiner Form halt inspirieren lassen, dass halt vielleicht irgendwas im Innern dann halt, wie du halt schon meinst, so verrottet ist oder schon immer war. Und das wird dann halt verbunden mit diesen Artefakten, weil man weiß ja nicht, was vorher war.
Ja. Ich meine, du hast ja noch diese Rebellengruppe, die dann halt davor kommt, ne? Wo du auch nicht weißt, was deren Punkt so ist.
Ja gut, das ist halt typische Rebellen, die wollen das alles stürzen.
Ja, aber naja, sie haben ja nicht nur das Stürzen im Hintergrund, sondern sie haben ja auch wieder ein eigenes Ziel, glaube ich, dann an der Stelle. Ne? Also es wird ja, also sie bringen ja viele Leute um, ne? Also diese Rebellengruppe, Aber sie haben ja auch ein Ziel, das erfährst du aber auch nicht so ganz. Sie sind irgendwie involviert und Viz wird ja auch von ihnen irgendwann gesteuert. Also das Lustige ist, unser Hauptcharakter will eigentlich nicht auffallen und hat nachher drei Sachen, die ihn beeinflussen. Sein Vater, der ein Ziel für ihn hat, weil, ne, was passiert ist in der Vergangenheit, wo er jetzt wissen will, warum ist das passiert? Dann hast du die Akademie, auf die er ist, die ihm ja auch zu etwas drängt, ne, dass sie dieses Labyrinth machen sollen, was ja eigentlich so ein bisschen dieses helfen soll, den Willen zu beherrschen nachher. Das ist ja quasi dieses Zauberding, was aber irgendwie auch noch einen Bezug zu dieser alten Welt hat. Und dann hast du noch diese Rebellengruppe, die ihm ja auch irgendwo hinschickt, aber ihm auch noch nicht sagt so. Ne? Also, warum? Und dafür, dass er nicht auffallen will, sind das eine Menge Leute, bei denen er aufgefallen ist dann irgendwann.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen so das Trope vom Hauptcharakter, dass er überall irgendwie so ein bisschen mit reingezogen wird. Aber was ich dich generell immer mal fragen wollte, wie findest du denn so das Setting mit dem Römischen Reich? Also, dass das so ein bisschen daran angelehnt ist. Findest du das denn gut?
War ein Grund, warum ich das lange nicht gelesen habe, weil ich diese Römische Reichssache eigentlich gar nicht mag. So, also Geschichten aus dem Römischen Reich, so Gladiator oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich früher am Geschichtsunterricht, weil wir da halt zu viel über die Römer gesprochen haben und die römische Zeit, dass ich so null Interesse an dieser Zeit habe. Und das hat mich sehr lange abgehalten, das Buch überhaupt anzufangen.
Okay.
Und dann musste ich auch am Anfang, gerade im ersten Kapitel, ich glaube, mit dem ersten Kapitel habe ich mich einen Monat durchgekämpft und dann in 3 Tagen war das Buch dann durchgelesen oder sowas, weil einfach um diese Blockade erstmal zu überwinden, ja, so viel römische Sachen kommt eigentlich gar nicht, also es ist daran angelegt, aber zum Glück kommt es wenig vor, wie ich finde. Also es ist so davon entfernt, also es ist nur so auf der Grundlage so ein bisschen so aufgebaut, aber es ist weit genug weg, dass du halt was anderes, also dass es dann nicht so offensichtlich wird, dass es wirklich um Römer geht.
Ja, das sind ja in dem Sinne auch keine Römer, sondern die haben halt nur vom Römischen Reich, sag ich mal, Sachen übernommen. Und mich hat das sehr erinnert an Red Rising, weil das da auch so passiert, natürlich ein bisschen anders, weil wir da auch im Weltraum sind und so. Aber es werden ja so viele Titel und Namen, die einfach alles so römisch sind, werden halt übernommen. Und ich finde irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat so irgendwie wie so eine Power, wenn du sagst, hier ist Octavius. Ich weiß auch nicht. Ich finde, das hat irgendwie so eine Kraft. Und ich finde, das funktioniert irgendwie ganz gut. Und ich fand das zum Beispiel einfach irgendwie sehr schön. Wie bei Red Rising auch, wie das eingebaut wird.
Ja.
Weil du kannst dir halt dadurch irgendwie, finde ich, manche Sachen so vorstellen, vielleicht so ein bisschen wie die Klamotten, die Leute tragen, wenn das so daran angelehnt ist. Und dann kannst du dir das, finde ich, irgendwie schneller vorstellen, auch so der Architekturstil oder so. Aber dann wird halt trotzdem ganz viel anders gemacht und deswegen hat das Setting mir auf jeden Fall mega gut gefallen.
Ja, es war, also wer noch mehr von diesem römischen Setting, ne, also durch diesen Willen oder sowas, ist es ja auch ein sehr modernes Setting geworden irgendwo an manchen Stellen, ne? Also es sind so Römer, wenn sie Kräfte hätten.
Also ja, genau, so ist das, ja.
Wenn sie bei Asterix den Zaubertrank hätten oder sowas, dann, weil du hast ja auch diesen Willen, ne? Also du hast fliegende Reisegerätschaften oder sowas. Das wirkt ja teilweise so. Es ist zwar Fantasy, also sie kämpfen schon noch mit Schwertern irgendwo, aber du hast trotzdem so moderne Sachen wie Transportmittel, die keine Pferde brauchen oder sowas mit drin. Deswegen ist es schon ganz, ganz interessant.
Wobei, so wie diese Transportmittel und teilweise halt die Artefakte, die sozusagen halt benutzt werden, um dann halt, dass dein Gefährt fliegen kann, ist schon so wieder sehr Science-Fiction-mäßig.
Ja.
Jetzt hat es gerade geklingelt, Sekunde.
Ja. Ja, liebe Hörerschaft, Alex ist jetzt kurz mal an der Tür. Wir lassen natürlich alles live drin. Während er da ist, kann ich ja schon mal ein paar Fragen in die Runde stellen. Falls ihr diesen Podcast hört oder sowas, habt ihr das Buch gelesen? Wird es euch interessieren, dieses Buch zu lesen? Habt ihr was Ähnliches oder ähnliche Empfehlungen wie dieses Buch? Oder gibt es Sachen, die ihr da vorschlagen könnt?
So, sorry, ich bin wieder da.
Ja, ich habe weitergeredet und schon einen kleinen Aufruf gestartet, dass man vielleicht noch ein paar Sachen uns empfiehlt in die Richtung.
Okay. Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Rede einfach weiter.
Nee, aber das, das so halt diese, du hast halt, also das Lustige ist ja, du durch diese Schule hast du ja auch viel, was so, also diese ganze Macht, die sie da benutzen, wird ja dann auch noch verwissenschaftlicht, ne? Also du hast ja auch gerade, Wiss redet ja mit seinem besten Kumpel da hier halt auch über diese Bücher, die über Theorie von der Macht gehen, ne? Also dass du Macht hast, die irgendwie eine Bedingung haben, ne? Also du kannst ja Gegenstände beeinflussen und sagen, hier, das ist quasi so, warum dieser Gegenstand, dieser Zustand, den der bleiben kann und sowas. Dann hast du Sachen, wie du sie beeinflussen kannst und sowas. Und es wird auch sehr viel Theorie dann noch angesprochen dann an der Stelle. Deswegen ist das ganz interessant.
Ja, aber diese Schriften, die sind ja nicht zugänglich für die meisten Leute.
Genau, sondern
dann,
nur für Eingeweihte.
Die sind ja dann eigentlich auch wieder, sag ich mal, in der Bürokratie-Berufsgruppe, die können diese Schriften einsehen. Und das können die anderen halt dann nicht. So wie in der, weiß ich nicht, andere Schriften werden dann bei der Religionsberufsgruppe sein. Und das kennen halt die Kämpfer dann nicht. Und das kann man dann halt theoretisch halt ein bisschen lernen. Aber mir kommt es trotzdem so vor, dass diese Katastrophe, die da war, so viel zerstört hat, dass alles so zerstückelt ist.
Ja.
So wissen irgendwie eigentlich immer nur die Leute in ihren, ich nenne es jetzt einfach mal Berufsgruppen, die dann vielleicht irgendwann wählen.
Ja.
Sachen, die du da darüber lernen kannst, über diese Berufsgruppe. Und dann wissen sie halt weniger über die Religionsgruppe. Und die Religionsgruppe weiß da auch darüber, über was anderes weniger. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß ja alles irgendwie nicht, was da irgendwie noch alles so miteinander so verankert ist, so im Innern von diesem System.
Ja. So eine Frage von mir, wie fandst du denn das, der Vater hier, also der Stiefvater, Adoptivvater, Alt-Keyscore. Ich habe auf der Webseite von ihm gefunden, hast du übrigens ein Glossar, wo jeder Name, wie er ausgesprochen wird, drinsteht. So, verlinken wir auch unten drunter.
Ja, aber bei mir ist dabei, da wäre sowas immer das Problem, das funktioniert dann vielleicht, wenn ich das Buch lese, aber dann 3 Wochen später weiß ich das nicht mehr.
Ja, ja, deswegen. Aber
deswegen ist ja einfach der Herr Telemus.
Telemus. Telemas. Telemus. Ah, aber wie findest du ihn denn? Also ich fand so, also würdest du sagen, dass er herzlich gegenüber Wiss ist? Oder?
Nein.
Also meinst du, dass er ihn nur benutzt?
Ja, also ich meine, da müssen wir vielleicht so einen Punkt setzen, wenn euch das bis jetzt interessiert hat, das Buch, solltet ihr das lesen?
Also lass das, also das ist Quatsch, das mittendrin zu machen oder sowas, deswegen, es kommt ein kleiner Spoiler oder sowas, aber versuch es auszudrücken, ohne dass du vielleicht dann irgendwie zu viel, also einfach nur so, meinst du, dass er nicht irgendwann doch quasi ein bisschen Gefühle für Wiss entwickelt?
Also in erster Linie auf jeden Fall nicht, weil er nimmt ihn ja nicht, weil er einen Sohn haben möchte, adoptiert er ihn nicht, sondern weil er halt ein Mittel haben möchte, um etwas zu finden.
Genau.
Das heißt, es ist ja einfach nur Mittel zum Zweck, der Wiss. Und vielleicht entwickelt sich das noch, wobei in dem ersten Buch, ich sag jetzt mal, verbringen die vielleicht, also sagt man, das Buch dauert 7 Monate und die verbringen 3 Tage.
Ja.
Dadurch weiß ich nicht, ob er ihn jetzt dann halt wirklich mag oder nicht. Also ich glaube, Wiss ist ihm nicht unsympathisch, aber ob er ihn wirklich, wirklich richtig mag, glaube ich nicht. Er ist ja dann eher sie heißt Lanistia.
Ja.
Ne? Und sie bringt dem Wiss ja so ein paar Sachen bei, bevor er auf die Schule geht. Und die bonden, glaube ich, mehr, weil sie einfach viel mehr Zeit miteinander verbringen.
Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass einfach durch die Sachen, die Wiss so erreicht oder sowas, ein gewisser Respekt am Ende aufkommt. Also gerade, dass sich das dann entwickelt so, dass er irgendwann Wiss nicht nur als Mittel zum Zweck sieht, sondern halt dann auch nach Intervenierung von auch Lanistia oder sowas dann halt nicht nur als Device sieht am Ende. Und ich bin gespannt, wie das, was am Ende passiert, halt Einfluss darauf hat, was im zweiten Buch dann passieren wird, was hoffentlich nächstes Jahr rauskommt und Strength of the Few genannt wird.
Das soll im Frühjahr nächstes Jahr rauskommen. Ja. Also ich denke auch, dass in den nächsten Büchern, dass die sich vielleicht, wenn die beide überleben, man weiß das ja auch alles nicht, was passiert, dass die sich noch näher kommen. Aber das hat ja auch wieder was mit dem Ziel zu tun, was Wiss erreichen soll für ihn. oder das, was er hätte finden sollen in dem Sinne. Und ich glaube, dass das schon damit was zu tun haben wird, weil so, der hat ja nicht so gutherzige Motive, der Herr Telemus, sondern der ist ja schon ein krasser Bürokrat in einer Richtung, weil er alles so für sein Haus macht. Das ist ja da auch so, das Haus ist da das Wichtigste. Du möchtest seinem Haus keine Schande machen. Und der ist ja da auch sehr rabiat mit ihm, wo er jemand auch sagt, wenn du das halt nicht erreichst, dann brauche ich dich nicht mehr.
Ja, genau. So setzt ihn unter Druck. Aber das ist so quasi diese Verzweifeltheit auch von ihm. Ne? Also wir wollen jetzt nicht sagen, warum er Wistern benutzt, aber er ist ja verzweifelt und sehr, sagen wir mal, manisch auch von dem, was er da sich vorstellt, wo schon viele Leute auch denken, dass er spinnt, ne? Also, dass das nicht stimmt, was er sagt. Und deswegen ist er ja teilweise auch so fanatisch getrieben. Deswegen ist er teilweise dann auch so herzlos gegenüber Viz. Aber ich glaube, das ändert sich dann nachher, weil Viz halt irgendwie auch ein bisschen immer mehr auf das Level oder vielleicht sogar über ihn kommt in Bezug auf was er so in dieser Gesellschaft erreicht.
Jürgen, das kann ja noch kommen.
Ja.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher am Ende des ersten Buches, ob der da jetzt schon über dem stehen würde.
Ja, er hat schon eine relativ hohe Position dann.
Okay. Habe ich jetzt ja, irgendwie also anders abgespeichert? Ich dachte, weil, ich meine, das muss man ja auch, das können wir vielleicht mal kurz damit einfügen, dieses Schulsetting ist ja auch nur so ein Mittel zum Zweck. Das heißt, ist es jetzt nicht wie in anderen, ja, ich nehme einfach als Beispiel Harry Potter, dass alles die ganze Zeit in dieser Schule spielen wird, sondern das war jetzt dann ein Setting von dem ersten Buch so mehr.
Ja.
Das finde ich irgendwie sehr gut.
Ja.
Weil du kannst dich da konzentrieren darauf und das ist dann so ein Abschnitt davon und sagen wir mal, jetzt ist eine Trilogie und in dem zweiten Buch ist er dann ganz woanders und im dritten Buch kann er dann nochmal weitergehen. So bist du halt nicht gefest oder nicht festgesetzt auf dieses Schulsetting und das fand ich irgendwie sehr angenehm, weil wenn du das Buch liest und der kommt dann, weiß ich nicht, nach 200 Seiten oder so, sagen wir mal, in der Schule an, da könntest du dir auch denken, okay, das spielt dann jetzt erstmal das ganze Buch nur in dieser Schule.
Ja. Wobei das Schulsetting schon so etabliert war, dass es halt wirklich etabliert ist. Wir haben andere Bücher, wie zum Beispiel hier die Poppy Wars Sachen oder sowas, wo das Schulsetting eher nur Mittel zum Zweck war. Ne? Also auch nicht so ausgelebt worden ist, wie es ist. Ich finde, das ist schon sehr schön ausgearbeitet, weil du halt auch in diesem Schulsetting diese Gesellschaft abgebildet hast. Du hast ja Gruppen, die halt auch in Kasten, also in ein Pyramidensystem aufgebaut sind, eigentlich so wie das reale System. Ne? Also du hast ja viele in der untersten und dann bis zum obersten gibt es dann am Ende nur noch einen, der ganz oben ist. Und je höher du quasi deine Schule abschließt, ne, also du hast ja dann, also die Schule ist ja wirklich dann auch endlich, desto höher wirst du nachher auch einsortiert in quasi die Gesellschaft. Ne? Also desto bessere Position kriegst du nachher in der Gesellschaft. Deswegen, das ist schon cool gemacht. Also, ne, also es ist nicht wie Harry Potter, wo alle Lehrer irgendwie zu dumm sind, sich um die Schüler zu kümmern oder auf die Schüler aufzupassen. Und eigentlich das Beste wäre, wenn du weit, weit von Hogwarts weg wärst, weil da sterben irgendwie alle. Aber es ist schon interessant. Also es ist sehr ausdurchdacht, wie das Ganze funktioniert.
Ja, ich finde, er hätte mit diesem Schulsystem, so wie er das halt darstellt, das geschafft, die Welt, die drumherum ist, von der du dann halt nicht so viel erfährst, halt in die Schule einfach reinzubringen.
Ja.
Und so hast du halt nicht das Gefühl, dass dir irgendwas fehlt vom Worldbuilding, weil das halt das Schulsystem die komplette Gesellschaft widerspiegelt, wie es draußen auch wäre.
Genau. Und er kann sich dann eigentlich noch Zeit lassen und im zweiten Buch dann auch diese Welt ein bisschen mehr aufmachen. Ne? Also, dass du dann halt im ersten Buch das Setting von der Schule hast und dann das dann überträgst auf die ganze Welt. Ja. Hast du noch mehr Fragen?
Ich muss mich erstmal räuspern. Ja, das Schulsetting, das war eine Frage von mir. Ja, eine andere Frage von mir wäre ist, findest du denn die Leute, die vorkommen, im Generellen sympathisch?
Ich finde sie sympathisch. Teilweise schon. Ich finde sie realistisch. Also, du hast hier kein Schwarz und Weiß, ne? Also kein Gut und Böse, ne? Also nicht so wie in einem normalen Fantasy-Setting, wo du halt Leute hast, die so 100% gut sind und 100% schlecht, sondern du hast sehr viele Grautöne dazwischen. So jeder hat irgendwie so seine seine Idee und seine Sache, die ihn treibt und sowas. Und das ist nachvollziehbar. Deswegen finde ich die eigentlich schon, also fand ich die alle sehr, also selbst die Leute, die halt böse waren oder die halt böse Sachen gemacht haben, schlecht waren, war nachvollziehbar, dass ich sie halt auch trotzdem noch irgendwie mich mit ihr, also sie verstehen konnte. Und deswegen fand ich sie eigentlich nachvollziehbar.
Okay, deswegen, aber also du konntest sie nachvollziehen, aber fandst du sie sympathisch, das meinte ich ja.
Sympathisch zum Teil, ne? Also diejenigen, die so ungefähr mit meinen Ideen oder mit meinen moralischen Aspekten so ein bisschen übereinander liegen, schon. Andere dann eher nicht, ne? Also das ist so, also jetzt den Hauptcharakter fand ich zum Beispiel ziemlich sympathisch. Wie bei dir? Wie war es bei dir?
Also den Hauptcharakter, den fand ich am Anfang sympathisch in den ersten Kapiteln, weil er ja so, weil das ja dieses Tropic ist, er ist der, der zurückgelassen ist, keiner will ihn. Und der entwickelt sich ja dann ganz schön krass im Laufe des Buches. Und da habe ich immer mal so gedacht, oh, das finde ich aber irgendwie unsympathisch von dir. Und dann wieder, okay, das kann ich nachvollziehen, so würde ich das vielleicht auch machen. Und das ist bei dem so hin und her gewechselt. Aber dadurch fand ich den Hauptcharakter sehr spannend. Ich muss sagen, bei eigentlich durchgehend allen anderen Charakteren habe ich erstmal, so wenn die vorkamen, immer gedacht, wow, seid ihr unfreundlich? Und ich habe erstmal überhaupt keine Sympathie gehabt für irgendjemanden, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ob das ja, jetzt das der Telemus ist,
ja,
der vorkommt, und weil die sind alle so roh und so hart in ihren Sachen, die alle machen, oder auch dann halt diese Lanistia, die ihm dann so Sachen beibringt, und das ist irgendwie, er trifft die ganze Zeit eigentlich keinen, der von Anfang an mal sagt, hey, cool, schön, dich kennenzulernen wirst, sondern es ist immer so, ich kriegst eines auf die Fresse, hier, kriegst noch eine Backpfeife.
Was ich halt das Gefühl hatte, ja, das kann ich dir nachvollziehen und stimme ich dir auch zu, ich hatte das Gefühl, du hast halt immer, wenn sich hier neue Leute in diesem Setting treffen, aufgrund der Gesellschaft, in der sie leben, sind sie halt erstmal gegeneinander, weil dieses ganze Gesellschaftssystem darauf arbeitet, dass sie erstmal die Leute gegeneinander setzt. Und das war dann nachvollziehbar, weil es halt so wirklich so ausgespielt worden ist, wie das System ist, wo dann halt erstmal, du triffst jemanden Unbekannten und erstmal ist dir derjenige unsympathisch, weil du ihn nicht kennst oder sowas. Aber das wurden sie halt immer sympathischer, weil sie halt Gemeinsamkeiten gefunden haben und sowas, und dann halt auch verständlich wurde, warum sie so sind, und halt das Ganze auch am Ende dann ein bisschen aufgeweicht ist. Aber dieses Gesellschaftssystem setzt ja erstmal alle immer in Konkurrenz zueinander. Und deswegen fand ich das schon ganz cool gemacht, aber sympathisch wurden sie dann doch irgendwann, ne? Also am sympathischsten fand ich, glaube ich, so am Anfang direkt diejenige, die so ein bisschen Wiss hinterher stellt, ne? Also, weil die fand ich sehr, sehr, also die hat dieses System so ein bisschen ausgehebelt von Anfang an, dieses Konkurrenzsystem, und hat da immer drüber gestanden und gesagt, ne? Ich fand ich einfach ganz cool.
Aber da muss ich sagen, da war ich schon so weit, dass ich dir nicht getraut habe.
Das ist direkt eine andere Sache. Ja, das ist eine andere Sache, aber es wird dabei auch direkt gesagt, ne? Vertraue ihr niemanden, der Vater, Ziehvater hier von Wiss, da sagt ja auch so, vertrauen niemand, die haben immer ihre eigenen Agendas und sowas, und deswegen war das schon irgendwo abzusehen, dass du ihr nicht trauen sollst. Aber ich fand sie trotzdem, so wie sie geschrieben ist, war sie halt einfach so, keine Ahnung.
Ja, aber sonst ging es mir mit den Charakteren eigentlich genauso halt, deswegen wollte ich dich das halt fragen. Und ich finde das, ich weiß nicht, so länger ich drüber nachdenke, umso mehr habe ich das Gefühl, das ist halt die Absicht des Autors gewesen, das halt zu zeigen, dass diese Welt so ist.
Ja.
Dass erstmal alles immer so mit Ablehnung oder alle mit Ablehnung auf Wiss reagieren. Und aber am Anfang, als ich das halt angefangen habe, und er kommt so in der Schule an und dann kommt er zu einem, ich weiß nicht, er ist ja dann so unterste Stufe sozusagen oder unterste Klasse, und dann kommt dieser hin und redet mit einem, und der ist direkt so, boah, der war so, boah, die waren einfach so alles so, so Ärsche, muss ich einfach sagen. Die waren alle so unfreundlich und alle so, die waren so krass unsympathisch. Und das war direkt so, okay, du bist der Bully, du bist der Versager, so, weißt du, und das fand ich irgendwie jetzt im Nachhinein, finde ich es halt super krass, weil es halt wirklich so ist, die sind alle erstmal gegen ihn, stoßen ihn so ab, und dann brauchst du halt, so wie, also du selber beim Lesen, so wie der Hauptcharakter in dem Buch halt, Zeit, um sich mit den Leuten so anzufreunden.
Ja, es geht ja auch, dass er sich beweisen muss, ne, also auch durch seine Sache, wie das, ich finde ja, Wiss ist in dieser Welt ja so etwas, der fällt so aus diesem System ein bisschen raus, ne, und in seinem Angang zu so Sachen, das fand ich das Coole an dem Hauptcharakter. Er hat ja mal jedes Problem, was ihm auf dem Weg ging, kommt, versucht er irgendwie durch Nachdenken und Überlegen und strategisch irgendwie zu meistern.
Oder durch rohe Gewalt.
Ja, rohe Gewalt ist immer dann, wenn er dann irgendwann die Fassung verliert und dann in seinen Primalzustand geht oder sowas, ne? Aber ja, aber er versucht halt alles irgendwie zu überwinden, was er hat, ne? Also, und alle sind ihm am Anfang erstmal so ein bisschen, ja, abfällig gegenüber, beziehungsweise am Anfang, so zum Beispiel in der Schule, ist es ja so, er hat ja vorher was gemacht, weswegen alle so begeistert von ihm sind und ihn quasi so ein bisschen hochheben als der Held von. Und deswegen sind erstmal alle natürlich so zurückhaltend, weil sie Angst haben, dass ihr eigener Status in diesem System dann halt auch gefährdet ist durch ihn. Aber er zeigt dann halt, eigentlich ist Wiss der geborene Anführer.
Ja, eigentlich schon. Ne?
Weil er alle so überzeugen kann, ihm nachher zu folgen, ne? Und irgendwo.
Aber er ist ja auch so, also er kommt mir zumindest so vor, so ein bisschen wie der strahlende Held, der sehr schlimme Sachen durchgemacht hat. Ja. Weil dir wird ja auch so direkt am Anfang so klar, wenn du dann, weißt du, er arbeitet ja so im Knast im ersten Kapitel und dann geht er ja in dieses Kolosseum und kämpft. Und da kommst du halt direkt mit, er hat so überkrass viele Narben auf dem Rücken und er ist einfach schon so gezeichnet. Dabei ist er irgendwie auch erst so 17 oder 18, ich bin mir gerade unsicher, aber ich meine so
irgendwie in dem so Dreh. 16, 17, 18, ja.
Und eigentlich hat er schon so das härteste Leben überhaupt hinter sich.
Ja.
Ja. Hey, was ist denn hier? Ein verrückter Charakter, einfach der.
Er ist ja auch einer, der halt quasi schon eine komplette Ausbildung durchgangen ist, ne? Also, das kann man
ja das auch, das kommt ja auch jetzt später.
Aus seiner Geschichte vorher, das weiß ja niemand, aber er hat ja eigentlich schon Werte und sowas gegeben bekommen, nach denen er lebt. Und diese Werte adaptiert er ja auch immer, ne? Also, er bringt das ja auch mit. Die ihm dann auch helfen, anders zu handeln als andere. Und ich glaube, dieses andere ist auch das, was ihn nachher so anziehend für andere Charaktere in diesem Buch macht, weil er nicht so wie die normalen Leute ist in diesem Kastensystem.
Hey, er steht so ein bisschen außerhalb, aber das merkst du ja irgendwie direkt auch von Anfang an.
Ja, genau.
Weil da wird dir ja dann auch erklärt, dass er noch nie seinen Willen abgegeben hat. Das heißt, er hat sich ja noch nie unterworfen in dem Sinne.
Ja.
Und das ist aber zum Beispiel etwas, das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Da bin ich gespannt, ob das irgendwie nochmal aufgegriffen wird, warum er sich da überhaupt so wehren kann.
Ja.
Also ich finde, was das Buch auf jeden Fall macht, ist super viele Sachen eröffnen, die sehr interessant sind. Und jetzt muss man halt furchtbarerweise warten darauf, dass die nächsten Bücher rauskommen. Und das ist irgendwie, natürlich ist es schön, weil du weißt, es kommen neue Bücher, aber gleichzeitig ist es sehr furchtbar, weil du musst jetzt halt immer warten, weil okay, wenn jetzt das nächste Buch nächstes Jahr kommt, das heißt aber ja nicht, dass dann ein Jahr später das dritte Buch kommt.
Ja. Willkommen in der Welt, wo Autoren Zeit brauchen. Das ist immer einfacher, wenn man dann eine Serie hat, die schon draußen ist, komplett oder sowas, dann hat man nicht diese Warterei. Macht aber auch die Sache, also für mich ist es immer so, dass das für mich auch reizt, weil ich denke dann über das Buch auch nach in der Zeit, wo ich auf das nächste Buch warte und bin dann gespannt, wo es weitergeht und ob so meine Erwartungshaltung dann nachher auch mit dem übereinander liegt, wenn das Buch dann rauskommt, wo der Autor dann auch hingeht.
Da muss ich noch kurz ein anderes Buch reinbringen, weil ich das gerade gelesen habe, The Book That Broke the World, und da macht der Herr Mark Lawrence etwas, was ich sehr, sehr selten in generellen diesen epischen Fantasy-Science-Fiction-Sagen sehr. Er nimmt sich die ersten 10 Seiten und fasst dir den Inhalt des ersten Buches zusammen und erklärt dir auch nochmal die ganzen Charaktere, die wichtig sind.
Ja, fand ich auch mega, ja.
Das ist etwas, das wünsche ich mir, ich werde das noch, glaube ich, in den nächsten Folgen immer wieder mal sagen, das wünsche ich mir einfach jetzt in jeder Reihe, weil dadurch bist du nicht gezwungen, also ich meine, es jetzt ist das auch nochmal was anderes mit dem Internet. Du kannst ja auch Sachen irgendwo nachgucken, die irgendeiner aufgeschrieben hat. Aber früher warst du ja theoretisch gezwungen, okay, ich muss das Buch nochmal lesen davor oder die Bücher davor, weil ich ganz viel vergessen habe.
Ja.
Und das finde ich ist ganz große Klasse, dass der Herr Mark Lawrence das zum Beispiel gemacht hat. Und ich hoffe, dass der James Islington, wie auch immer, das auch machen wird.
Ja.
Weil ich finde, es gibt halt auch immer ein paar Sachen, die man vielleicht dann halt vergisst in so einem, ich meine, es ist jetzt auch nicht so ein kurzes Buch, ne, so 640 Seiten.
Ja.
Da werden auch so
schon lang, ne? Also.
Ja, also ich finde es auch lang. Ich meine, aber ja, gut.
Ja.
Egal, hatten wir schon, wie schnell man das lesen kann, wenn man einmal drin ist.
Ja.
Aber da hast du auf jeden Fall Sachen, die dann irgendwann vergessen wirst. Und das hoffe ich einfach, dass mehr Autoren und Autorinnen und das einfach eigentlich alle machen und das dann nochmal so ein bisschen zusammenfassen.
Ich finde es lustig, dass du das erwähnst. Für mich ist das immer sogar noch ein Reiz gewesen. Ne? Also ich habe dann zweite Bücher angefangen, habe nie die Bücher davor nochmal gelesen. Das mache ich nicht, weil damit mache ich mir quasi so ein bisschen, also ich darf Sachen auch nicht zu häufig lesen. Ne? Also dann brenne ich mich aus an den Sachen. Deswegen habe ich das nie gemacht, dass ich das Buch dann nach 2-3 Jahren dann nochmal das erste Buch gelesen habe, bevor der zweite Teil rauskommt. Sondern ich habe mich immer kalt ins Wasser gestürzt. Und dann während das Ganze war, kamen mir so die Erinnerungen. Ach ja, das war der und das war das und sowas. Und das war für mich immer ein Reiz. Also deswegen, bei mir ist es immer so ein bisschen anders gewesen. Ich finde das cool, dass Mark Lawrence das macht mit dieser Zusammenfassung am Anfang. Das hilft dir auf jeden Fall schneller in das Buch reinzukommen. Aber ich fand es halt auch immer interessant, einfach so ein bisschen blind reinzustürzen und dann so, ach ja, das war der und die Leute wieder neu kennenzulernen. Weißt du, nochmal so einfach zu gucken, ist aber auch davon abhängig, wie viel man liest und wie gut man sich an Sachen erinnern kann. Ne? Also
ich meine, ich kann mich oft gut an Sachen erinnern, ich vergesse halt irgendwann welche viele Namen einfach, weil es sind einfach zu viele Namen. Und wenn man halt viel liest, finde ich, ist das Problem irgendwann, hast du dann, wenn du jetzt dieses Jahr nimmst, ich meine, allein schon vom Podcast her, wie viele unterschiedliche Sachen wir besprochen haben, irgendwas vergisst du ja dann trotzdem irgendwann. Ich finde das einfach eine ganz schöne Art, wenn man das halt so einführt. Ich meine, viele haben ja auch dann einen Prolog, wo dann Sachen aus dem Buch davor nochmal vorkommen. Ich meine, das war ja auch in Wheel of Time teilweise so, wo die Sachen dann nochmal so eingebunden wurden.
Ja.
Das ist ja auch okay. Aber ja, ich weiß nicht, also wenn du sehr viele Bücher liest, dann finde ich das einfach sehr gut, wenn das gemacht wird. Und ich kann hier könnte ich mir das halt einfach nur vorstellen, weil mit dem, was am Ende passiert, weiß ich halt nicht ganz, was man davon, wenn du 3 Jahre wartest, was davon alles hängen bleibt. Und das stelle ich mir dann halt so also in der Reihe hier relativ schwer vor.
Ja, was ich dir da als krasses Beispiel nennen kann, haben wir drüber gesprochen im Podcast über die Drachenlanzen-Reihe. Ich glaub,
ja, kam auf jeden Fall schon mal irgendwas von vor.
Ich glaube, ich habe es nicht wirklich vorgestellt, die Serie oder sowas, vielleicht das erste Buch. Oder ich meine, ich hätte es nicht, ich hatte es auf jeden Fall erwähnt, als ich es gelesen habe. Es kam ja jetzt nach so etlichen Jahrzehnten das erste Mal wieder Drachenlanzenbücher raus. Ne? Und die Serie, die jetzt rauskam an Drachenlanzenbücher, handelt über die Handlung von den ersten 3 Büchern, die vor über 30 Jahren rausgekommen sind. Ne? Also es wird diese Geschichte dann nochmal verarbeitet. Und es war so cool, dass ich mich selbst noch nach 30 Jahren an diese Bücher erinnern konnte, was da drin passiert ist und mir so die Erinnerungen von früher kam, wo ich das als Jugendlicher, ich war ja noch nicht mal ein Teenie, glaube ich dann, also es war noch kurz davor, wo ich mich noch dran erinnern konnte, wo ich das erste Mal gelesen habe, wie sehr das mich beeindruckt hat und sowas und dass das dann wieder kam und das war schon, und dann so, ach ja, das ist ja da passiert und diejenigen, und dann ist mir gerade aufgefallen, dass so viele Charaktere in diesen Büchern drin waren, die ich noch im Kopf habe, aber nicht mehr zuordnen konnte, aus welcher Serie. Ja, so, deswegen.
Ja, sowas meine ich, aber das sind ja dann oft irgendwann Sachen, manches vergisst man dann einfach.
Ja.
Okay, das ist halt dann nochmal aber ein anderes Beispiel, weil das wird ja dann in Erinnerung gerufen, weil du ja dann auch da diese Welt weiterliest.
Ja.
Ja, war auch nur so ein kurzer Einschub, den ich hatte, weil ich das ziemlich gut fand, einfach, dass Mark Lawrence das gemacht hat.
Ja. Hast du noch weitere Fragen? Weil sonst hätte ich noch eine Frage an dich.
Nee, stell ruhig.
Ohne jetzt irgendwas aus dem Buch zu spoilen.
Oh Gott.
Was ist deine Lieblingsszene in diesem Buch gewesen? So, also kannst du es umschreiben? Wenn es nicht geht, ohne es zu spoilen oder sowas, ja.
Meine Lieblingsszene, okay. Ich würde sagen, um das grob zu fassen, das sind eher so ein paar Szenen. Und ich fand das irgendwie sehr interessant, als er in dem Haus von dem Telemus angekommen ist, wo er sozusagen dir seine Zeit verbringt, bevor das Semester in der Schule anfängt. Und er so ein bisschen wie so ein Spion selber ist. Weil er kriegt dann halt auch so Regeln vorgesetzt, das darfst du nicht. Und er aber, so wie er halt ist, als unser Held, nenn ich's mal, geht dann auf Erkundungen, nenn ich's mal. Und das geht teilweise gut und manchmal schief. Und das macht er aber öfters. Und dann irgendwann verreist er auch nochmal in eine andere Stadt während des Buches. Und dann macht er das auch. Ja. Und ich glaube, diese Szenen fand ich irgendwie fast mit am coolsten, weil dir das die Welt nochmal so richtig gezeigt hat, weil er sich da auch in Gegenden und Orte begibt, wo du halt nicht alles nach diesem Klassensystem hast.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich, glaube ich, mit am spannendsten, weil so die Welt irgendwie noch so, ja, so ausgefleischt wurde, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja,
bei mir war es Ja, bei mir war es die Szene, wo er in, an einen Ort kommt aus seiner Vergangenheit. Wo
ja, er den meinte ich auch damit in einen.
Also okay, also er kommt an den Ort seiner Vergangenheit. Und was ich da halt super cool fand, warum es auch so mein Highlight des Buches war, weil er auch an diesen Ort kommt und für sich er nimmt etwas an und es wird dann quasi im Laufe dieser Zeit, wo er an diesem Ort ist, wird quasi seine Annahme total zerlegt. Und er sieht halt, dass es nicht das ist, was er sich da vorgestellt hat. Wo er teilweise schon so handelt wie die anderen dieser Hierarchie, ne? Also aus dem Empire, wo er so ein bisschen so dieses Mindset annimmt und das dann quasi ihm nochmal unter den Füßen weggezogen wird und er es gar nicht so ist, wie es scheint. Und das war, fand ich sehr gut.
Das ist aber auch da, wo er dann in dieser Stadt ist und da geht er ja dann auch so abends weg, sag ich mal, um alleine die Stadt nochmal zu erforschen oder irgendwo hinzugehen. Ja, das sind ja diese Szenen, die meine ich ja. Das hat es so richtig so ausgefleischt, das Buch, und hat dir die Welt so richtig nahe gebracht, weil es ja auch dann irgendwie so Menschen sind.
Klingt irgendwie komisch, aber ja.
Bitte was?
Du meinst mit Leben gefüllt.
Ja, genau.
Vielleicht.
Ja. Sorry, es ist spät heute.
Flashed out übersetzt sich teilweise dann doch sehr, sehr schlecht.
Ja, sorry, das ist Englisch. Das ist halt furchtbar, wenn mir das Wort auf Deutsch nicht mehr einfällt und ich es einfach aus dem Englischen übersetze, aber ja.
Ja, genau, ich weiß. Aber da ging es mir, ja, das hat er mehrfach gemacht, aber gerade diese Szene aus der Vergangenheit, da wurde sein Wertesystem nochmal in Frage gestellt und das fand ich cool, weil das nochmal so ein Wachstum des Hauptcharakters war. Ohne zu sagen, worum es genau ging.
Ja. Jetzt hast du es, ja. Hey, ich muss gerade selber nochmal drüber nachdenken, aber ja, das ist schon ziemlich cool.
Ah. Ja. Ja. Klare Empfehlung von meiner Seite, von bei dir eine 4 von 5, was ja fast eine 5 von 5 ist.
Ja, ist, wie gesagt, das ist natürlich ein persönliches Problem von mir. Ich finde das oft, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, Bücher, die neuer sind, irgendwie nicht richtig zu Ende gedacht werden am Ende, sondern da muss es dann irgendwie zu Ende gebracht werden. So fühlt sich das oft für mich an. Und ich weiß nicht, ob die Bücher nicht länger werden dürfen.
Ich fand,
ob sie irgendwie Angst haben, dass das nicht auf einem Cliffhanger oder so endet.
Ja, bei mir war es so das Gefühl, dass das gleiche wie bei The Book That Wouldn't Burn, wo du ja auch das hattest, es wird auch hier wieder quasi Spannung und halt für dich auch Stress erzeugt, indem halt plötzlich viele Sachen auf kurze Zeit passieren. Es ist halt eine Art und Weise, glaube ich, so Szenen zu schreiben, die manchmal dann etwas zu schnell wirken dann, ne? Also das ist, glaube ich, das war nämlich bei beiden Büchern so ungefähr ähnlich.
Ich weiß, so hatte ich das auch im Gefühl.
Ja. Aber wie gesagt, ich fand halt, du bist halt am Ende, wirst du dann halt ein bisschen überfahren. Es ist natürlich auch eine Technik, ne? Also deswegen kann auch sein.
Ja, das kommt mir auch so vor, aber ich kann das jetzt nur noch mal vergleichen, auch wenn die Folge dadurch immer länger wird, mit Wheel of Time. Und Wheel of Time hatte auch sehr, sehr viel Aufbau, teilweise dann halt noch mal 400 Seiten länger. Und dann ist nicht 100 Seiten halt was passiert, sondern es hat sich so 200 bis 300 Seiten gezogen, das Ende. Und das hat sich für mich einfach festgesetzt, dass ich, auch wenn ich da manche Bücher fast überflüssig fand, aber das ist halt ein anderes Thema, hat mir das einfach super gut gefallen, weil dadurch bist du nicht so bam und es ist zu Ende. Du hast trotzdem immer ein Highlight am Ende der Bücher, was du hier natürlich auch hast, aber es ist einfach, du hättest natürlich jetzt bei beiden Büchern, hättest die letzten 100 Seiten auch zu 400 Seiten machen können.
Ja.
Bin ich halt einfach der Meinung. Muss natürlich nicht sein und deswegen meine ich, es ist ja einfach mein subjektives Gefühl.
Ja, deswegen Aufruf an die Autoren da draußen, gebt eure Bücher, bevor ihr sie rausbringt, an Alex. Der kann euch genau sagen, ob ihr diesen goldenen Schnitt getroffen habe, wo er es nicht zu lang und nicht zu kurz findet.
Ja, ich glaube,
dieser Bereich ist sehr klein bei dir. Also deswegen, weil ich kann mich am Rad der Zeit noch sehr häufig daran erinnern, dass du gesagt hast, das Buch ist zu lang.
Ja, die Bücher sind im Generellen ja auch zu lang. Das meine ich ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber.
Ja, genau. Ist lustig. Also wie gesagt, ist halt immer so, was einem selber am besten liegt oder sowas. Vielleicht ist es dann noch für dich so einfach, dass du da Hand in Hand noch mehr Content baust. Ich hatte das Gefühl, das passiert, also was du häufig hast, ne? Und wenn wir über das zweite Buch von Mark Lawrence, was du ja auch schon gelesen hast, kommt das nochmal ein bisschen klarer. Solche Sachen, solche Tropes oder solche Art Techniken werden ja meistens gemacht, wo du dann am Ende so ein bisschen atemlos dann da bleibst und im nächsten Buch kriegst du dann mehr Kontext dafür. Dass du halt auch so ein bisschen Cliffhanger-mäßig dann ne, was zur Hölle ist gerade passiert, ne? Und dann im nächsten Buch dann erstmal mehr erklärt wird, was überhaupt passiert ist.
Ja, und ich habe auch schon, das kann man irgendwann anders auch nochmal aufgreifen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das auch das Ding von Trilogien und dass mich das einfach stört.
Ja, Trilogien, ja. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass es immer drei Bücher sein müssen.
Ich finde es furchtbar. Ich möchte eigentlich, wenn die Welt cool ist und ich Spaß darin habe, möchte ich eigentlich mehr als drei Bücher.
Ja, ich habe so das Gefühl, das kommt aus dieser klassischen Theater-Sache, ne? Aus der, ja, wie hieß es jetzt noch, ne? Also es gibt ja diesen klassischen Aufbau. Ich meine, auch Filme sind ja immer Trilogien. Du hast ja am Anfang geht es nach oben.
Immer?
Ja, meistens. Aber es ist halt meistens außer sie sind so schlecht, dass sie keine Trilogien werden, ne? Also das ist so. Aber ich meine, so viele Filme sind Trilogien. Also viel wird in Trilogien gedacht. Und du hast ja meistens diesen, wie heißt denn das noch? Das ist klassisch aus der Oper oder sowas, wo du diesen klassischen Charakter-Arc hast, ne? Du hast den Aufstieg des Charakters, dann hast du im zweiten Buch den Fall und dann am Ende so quasi die Retribution. Das ist ein klassischer, ich komm gerade nicht darauf. Das ist
ja, weiß auch gar nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Und dass das halt immer so in Büchern halt auch so ein bisschen immer noch und sich so extrem eingebürgert hat, so Geschichten aufzubauen.
Das ist der drei Akte halt, wenn sie eine dramatische Handlung in drei Unterabteilungen gliedert. Nämlich die Informationen über die Voraussetzungen, die Exposition, die Zuspitzung der Konflikte bis zum Höhepunkt, die Entwicklung und die Lösung.
Ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, deswegen hast du immer diese drei Bücher, häufig diese drei Bücher, weil sie genau diese Methodik immer abbilden. Man muss doch mal darauf achten.
Vielleicht bin ich das ja auch einfach nur für mich halt auch gewohnt, weil ich gerne Reihen lese, die einfach immer weitergehen, gefühlt. Weil selbst wenn ich mich mal, wie bei Wheel of Time, weil wir das ja auch im Podcast hier komplett besprochen haben, dann irgendwann sagt, das Buch ist mir zu lang, aber im Nachhinein ist das für mich so, also wenn nicht so viele neue Bücher rauskommen würden und wir den Podcast nicht machen würden, würde ich es, glaube ich, einfach nochmal von vorne lesen.
Ja.
Weil ich dann einfach merke, so, das mag ich in der Welt, okay, diese Sachen mag ich nicht und dann kannst du einfach lange in dieser Welt bleiben und das finde ich irgendwie super angenehm. Und ja, mal gucken, vielleicht wird das ja auch mehr als eine Trilogie, was weiß ich. Mal gucken.
Ja,
ist ja auch was Persönliches, aber.
Ja.
Naja, gut, haben wir ja doch auch wieder eine Stunde rumgekriegt. Das hätte ich irgendwie fast gar nicht gedacht.
Das ist übrigens, liebe Hörerschaft da draußen, jedes Mal so, wir sind so schnell durch. So, das ist meistens so
die Aussage. Ja, ist ja auch immer bei solchen Büchern, wo du eigentlich das fast mehr empfehlen möchtest, obwohl wir jetzt auch irgendwie, ich meine, wir haben das ja jetzt auch zweimal schon gemacht, wo wir dann sehr um den heißen Brei herumreden.
Mhm.
Aber da das Buch so neu ist, ist es natürlich auch blöd, wenn wir jetzt irgendwie komplett alles spoilen würden. Oder halt
genau,
wir haben eine gute, wenn ich deutsch bleiben möchte.
Ja.
Aber
wir haben eine gute Art und Weise gefunden, hoffentlich, und das könnt ihr gerne auch mal als Feedback da draußen geben, jetzt wo wir zum Abschluss der Folge kommen. Gebt uns doch mal Feedback, ob ihr das mögt, so wie es ist. Ich finde es halt immer blöd, wenn man dann sagt, so, deswegen habe ich da auch eben gegen interveniert, sagen wir mal so. Ich finde halt immer blöd, wenn man irgendwo in einem Podcast sagt, so, jetzt dürft ihr nicht mehr zuhören. Ne? Also jetzt solltet ihr aufhören, wenn ihr das Buch noch lesen wollt oder sowas. Man sollte versuchen, es zu schreiben, ohne dass man irgendwie was preisgibt und sowas. Und ich glaube, das macht das dann auch interessanter. Und ich hoffe, dass wir das mittlerweile ganz gut hinkriegen. Deswegen gerne auch Feedback darüber, wenn ihr das
hört. Ja, kommt halt immer drauf an. Ne? Ich würde sagen, es werden auf jeden Fall immer so ein paar Sachen halt drin sein, die manchen Leuten dann sehr wahrscheinlich schon zu viel sein werden.
Ja.
Aber man kann es sowieso nicht jedem recht machen.
Ja, wir können nachher mal so vielleicht auch eine Idee für die Zukunft, so Readalongs machen, wo wir sagen, wenn sich Leute mal outen, dass sie Hörer von uns sind oder sowas, da zu sagen, hier, wir lesen noch mal Bücher, die wir da schon mal besprochen haben, noch mal gemeinsam und sprechen dann wirklich en Detail im nächsten. Da wäre es halt ganz cool, wenn man irgendwo ein Feedback hinkriegt oder sowas. Aber dafür sind wir wahrscheinlich noch zu klein, keine Ahnung.
Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Aber ja, das würde ich auch machen. Das fände ich auch ganz cool.
Ja. Also, dass man sagt so, hey, für den nächsten Monat kriegt ihr die und die Leseaufgabe.
Hm.
Und dann lesen wir die alle und dann bespricht man halt hier im Podcast und bringt vielleicht auch schon vorher so, macht man das dann sogar mit Feedback vorher schon, dass man halt so Feedback sammeln kann von der Hörerschaft und das dann mit reinbringt und dann halt auch in den Podcast mit reinbringt.
Hm. Ja, können wir gerne alles probieren.
Ja. Ja, Alex, vielen Dank. The Will of the Alex ist jetzt vorbei. Wir haben noch viele, viele Bücher vor uns. Irgendwie ist es so, mein Lesejahr fing langsam an und jetzt finde ich nur geile Bücher dieses Jahr. Also ich habe sehr viele gute Sachen gelesen dieses Jahr, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt mit meinem Lesejahr.
Ja, kann also, ich.
Bei Dungeon Crawler Karl angefangen, wo ich dachte, nichts kann das mir übertreffen und war so in so einem Loch gefallen, weil ich immer so alles so, nee, ich will eigentlich weiter Dungeon Crawler Karl lesen und nichts anderes. So. Und jetzt habe ich so viele Sachen gefunden, die auch genauso gut sind wie Dungeon Crawler Karl, und aber auf eine andere Art und Weise.
Ja, ich glaube, es ist auch manchmal schwer, wenn man dann einfach so überwältigt wird von irgendwie einer Reihe. Hm? Aber siehst du, der Karl macht es zum Beispiel auch nicht, beziehungsweise der Herr Dinnemann ist auch keine Trilogie. Mal so nebenbei.
Ja, das stimmt. Ja. Aber vielleicht ist es deswegen so gut.
Ja, vielleicht.
Aber er bringt jetzt 3 der Bücher raus als Hardcover.
Naja, eher
ein Schlingel. Er macht so eine versteckte Trilogie da draußen. Ja, ja, der alte Schlingel. Gut, jetzt haben wir auch die Stunde geschafft. Danke dir, Alex.
Ja, wir hören uns dir,
beim nächsten Podcast, liebe Hörerschaft.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.